Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo Yannick.
Ja, es ist eine karnevalistische Ausgabe, nicht weil wir jetzt über Karneval reden, aber es ist Rosenmontag, 8.23 Uhr. Eigentlich müsste man ja so um 11.11 Uhr anfangen, aber da wird die Folge wahrscheinlich schon online sein. Deswegen, Carsten, der frühe Vogel redet über Borussia, und Borussia hat einen fetten Wurm gefangen beim ersten FC Heidenheim, nämlich einen Drei-Punkte-Wurm, würde ich mal sagen, und ebenso viele Tore erzielt. Und das ist ja fast schon auch karnevalistisch, nicht die 1 oder die 11, sondern es geht mit der 3 weiter, denn es war auch der dritte Auswärtssieg in Folge. Unglaublich, oder?
Ja, man wundert sich, wobei das ja noch gar nicht so lange her ist. Ich hatte das vergangene Woche ja mal nachgeschaut, aber ja, es kam jetzt so ein bisschen aus dem Nichts, dass das auswärts jetzt plötzlich das neue Heim geworden ist für die Borussen. Um deine Karnevalsgeschichte aufzugreifen, die Woche mündet ja am Freitag im Spiel gegen einen Karnevalsverein, allerdings in einem Heimspiel gegen Mainz 05. Das nur am Rande, kommt später noch weiter. Ja, dicker Wurm. Du hast ja direkt den, sagen wir mal, den 6-Euro-Einstieg gewählt mit deinen Bildern. Ja, was sagt man? Es war ein Spiel, in dem Borussia Mönchengladbach total dominiert hat, in dem Borussia Mönchengladbach Heidenheim gezeigt hat, wer hier Herr im kleinen Hause ist. Nicht nur, weil 2500 Gladbach-Fans waren und eine starke Choreo vor dem Spiel gemacht haben, eine Choreo, die ganz klar gemacht hat, wir stehen hinter euch, wir sind bei euch. Natürlich auch mit Verweis auf das Heidenheim-Spiel der vergangenen Saison, als die Fans der Mannschaft den Support verweigert und den Rücken zugekehrt haben nach dem Pokal aus in Saarbrücken. Jetzt Borussia Mönchengladbach, ganz starker Auftritt. Ich saß auf der Pressetribüne und neben mir die Kollegen von den Heimmedien, sage ich jetzt mal, vom Kicker dort und von der Zeitung vor Ort, die sagten, boah, die Gladbach-Fans, die sind immer in so großer Mannstärke unterwegs, ist immer stark, wenn die sind. Da sind drei Blöcke im kleinen Stadion, nur voll mit Gladbach-Fans. Naja, und Borussia hat dann wirklich gespielt wie die Heimmannschaft, muss ich sagen. Ich habe selten einen so verdienten Auswärtssieg gesehen, der Gladbacher. Und ja, du sagst es, der dritte in Folge. Und ich finde, das ist ein klares Statement, weil er eben auch auf dieses 0:3 gegen Augsburg folgte.
Eine Reaktion in alle Richtungen. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder eine Pandemie ausbricht, weil das war nämlich beim letzten Mal so, als Borussia drei Auswärtssiege in Folge geholt hat. Vielmehr haben die Corona-Pause eingerahmt unter Marco Rose. Aber ja, gefühlt müsste es eigentlich 15 Jahre her sein, dass es diese drei Auswärtssiege in Serie gab. Aber jetzt eben schon so viele wie in den letzten beiden Spielzeiten zusammen. Auch Wahnsinn. Aber ja, wenn man so startet ins Spiel, dann haut das eben auch hin. Wobei, Carsten, ich meine, die Analogie ist ja da. Du hast sie gerade schon begonnen mit dem Spiel in Heidenheim im vergangenen Jahr. Da ging es ja auch früh los mit dem 1:0 und auch durch Robin Hack, auch ja, ein Konter oder eine Umschaltsituation. Aber damals ging es danach eben ganz anders weiter. Aber eben kurz jetzt mal zu diesem Tor. Das war ja auch wieder sehr Borussia typisch in vielen Belangen, nämlich es ging los mit einer Balleroberung des Mannes, der an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist, aber gar kein Tor erzielt hat bei diesem 13:0 Auswärtssieg. Aber dass Tim Kleindienst da eben den Ball erobert und Julian Weigel sofort Robin Hack auf die Reise schickt, das ist eben auch eine Sache, die jetzt nicht immer in jeder Statistik auftaucht. Also muss man dann schon graben, wo diese Szene dann jetzt nachgehalten ist von Tim Kleindienst, aber eben enorm wichtig. Und da gibt es dann sozusagen den Assist für.
Ja, Tim Kleindienst, wir haben nach dem Spiel noch mit ihm gesprochen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er eigentlich ganz froh war, dass er maximal diesen Assist eingebracht hat. Er hat unheimlich viel für die Mannschaft gearbeitet, hat also auch da Tim Kleindienst Sachen gemacht, aber nochmal, ich glaube, er war ganz froh, dass er nicht ausgerechnet jetzt in Heidenheim ein Tor erzielt hat. Er hat sowieso schon gesagt, ja, jetzt bin ich hier zurück bei alter Wirkungsstätte und ich weiß, dass wir mit diesem Ergebnis meiner alten Mannschaft natürlich richtig wehtun. Das tut mir auch weh. Er ist ja ein klarer Typ, der da auch kein Blatt vor den Mund nimmt und rumschwurbelt, sondern ganz klar sagt, ja, so tut mir schon leid, was gerade in Heidenheim passiert. Und es tut mir auch leid, dass wir als Borussia Mönchengladbach hier aber nochmal richtig einen Magenschlag versetzen. Andererseits hat er eben seinen Dienst für die Mannschaft gemacht, hat, wie gesagt, unheimlich viel gearbeitet, aber war so, ja, er war nicht so torhungrig, wie man ihn sonst kennt. Das hat er auch zugegeben. Er meint, das ist jetzt nicht unbedingt bewusst gewesen, aber vielleicht unterbewusst. Aber er sagt, wenn die anderen die Tore schießen, ist doch gut, ist doch eigentlich viel besser, wenn andere mal treffen. Ja, und da sind wir bei Robin Hack. Robin Hack und das heiße Füßchen, Thomas Krulke und ich waren vor Ort, haben das über die Geschichte drüber geschrieben. Und ja, auch da wieder eine Analogie. Vergangene Saison am 25. Spieltag Doppelpack Hack gegen den 1. FC Köln beim 3:3. Jetzt Doppelpack beim 3:0 am 24. Spieltag. Also ich bin jetzt gespannt, wie diese Analogie weitergeht.
Er hat ja eigentlich zum, ne, letzte Saison hatte er halt 2 Tore nach 24 Spielen, damit hat er jetzt doppelt so viele. Also wenn das jetzt so weitergeht, kann man noch einiges erwarten.
Ja, also von Hack kann man einiges erwarten. Ich muss ja ein bisschen Asche auf mein Haupt streuen oder geben oder wie auch immer. Ich hatte ja vorher die Idee mal aufgebracht, den Kevin Stöger zusammen mit Alassane Player spielen zu lassen, anstelle von Robin Hack, weil der ja da gegen Augsburg diese Riesenchance vergeben hat. Seoane ist ja zum Glück für Borussia, sage ich jetzt mal, auf meinen Vorschlag nicht eingegangen, hat Hack drin gelassen, hat aber Player für Stöger gebracht. Darauf kommen wir mit Sicherheit gleich auch nochmal zu sprechen. Denn Player hat in meinen Augen wirklich gutes Spiel gemacht. Aber ja, Robin Hack, was soll man sagen? Er rennt allein auf das Tor zu und macht den total cool rein. Und genau das war halt das, was die Heidenheimer aber richtig nochmal getroffen hat, dass die Gladbacher gleich mit dem ersten richtigen Torschuss da 1:0 in Führung gehen. Und Robin Hack hat ja wirklich wirklich richtig klasse Spiel gemacht. Er war überall, er ist gerannt, er ist nach vorne gerannt, nach hinten gerannt, hat Sonderapplaus der Fans bekommen und ja, im Grunde hat er ja auch 3 Tore geschossen und für mich ganz klar der Spieler des Spiels. Und ich glaube, da können wir in den letzten Wochen der Saison nochmal richtig was erwarten. Aber er ist auch gut unterstützt worden. Und da will ich jetzt mal eine Lanze auch für Julian Weigel brechen. Ich hatte vergangene Woche ja auch schon mal ein bisschen was über ihn geschrieben, seine Wichtigkeit. Er ist nicht der auffälligste, aber dieser Pass, den er da gespielt hat, du warst damals in Mailand, Florian Neuhaus Pass, Thomas Krulke, der Kollege, hat das schon miteinander verglichen in seinem Text und ich fand ganz starkes Umschaltding und ja, ein großes Plus für Weigel auch bei dem Tor.
Wirkt halt im San Siro noch mal ein bisschen anders. Dieser Pass da im 80.000 Plätze Stadion durch die Defensive, ja,
Moment,
schneidet.
Moment,
aber
Moment. Ja, das bitte. War ja ein Stadion, dem auch schon der FC Chelsea gespielt hat. Also so ist ja nicht.
Ja, gut, ne, das ne? Ja. Ja, ja. Und vor allen Dingen war das San Siro ja auch leer. Also es waren ja 10-mal so viele Zuschauer jetzt in Heidenheim wie damals, auch in der Corona-Pandemie. Mensch, jetzt ja, du wirst ja diese Woche auch nochmal dich dem Thema widmen, denn das jährt sich jetzt ja alles so zum 5. Mal. Aber in dem Sinne, also außer die Texte, die wir darüber schreiben, wollen wir das ja halbwegs vergessen. Und deswegen zurück an die Brenz. Die Brenz ist der Fluss da, ne?
Ja, ja, absolut. Fließt, glaube ich, mitten durch die Stadt. Und
durchs Stadion.
Ja, durchs Stadion, so ungefähr.
Aber pass auf, im Fluss ist ja mittlerweile auch Nathan Ngumu. Fluss ist ja nichts anderes als der berühmte Flow auf Deutsch. Ja, er kommt richtig rein als Honorarvertreter. Das ist ja auch wichtig, denn mindestens 2 Spiele wird er ihn auch noch vertreten müssen. Von Beginn an vielleicht sogar 3, wenn man das mal hochrechnet. Ja, und jetzt hat er sein 2. Tor erzielt. Ja, was ein Ding. Also erstmal der Doppelpass mit Alassane Player, der sich dann auch den Assist sichert. Und dann, ich weiß gar nicht, also wäre froh, dass er sich nichts gebrochen hat bei dieser Schusstechnik. Aber das war wirklich perfekt, wie er den da, ja, was ist das Wort dafür, eingeklinkt hat, rechts oben in den Winkel, so dass man eigentlich nur nach links schießen kann. Also es war irgendwie ein Außenrissschuss mit der Innenseite, könnte man auch sagen. Also er ist aber wohlauf und hat sein 2. Saisontor erzielt und das ist natürlich für ihn auch enorm wichtig. Jetzt müsste man ihm das fast mal zu Hause wünschen, denn das hat ja Roland Wirkus auch im Interview mit uns mal so angedeutet, dass er sich da noch nicht ganz so wohl fühlt vielleicht auch, weil ja, es schon ein paar unliebsame Momente für ihn im Borussia-Park gab, aber auswärts, ja, da klappt es bei Ngumu und dann stand es eben auch so nach 18 Minuten schon 2:0 und das ist ja nun wirklich dann das Gegenteil der Entwicklung des Spiels vor einem Jahr in Heidenheim, als man ungefähr ja direkt nach dem 1:0 in der Anfangsphase sich hinten reingestellt hat und froh sein konnte, wenigstens noch einen Punkt zu holen. Nun führt man dann 2:0 und hat gefühlt dieses Spiel gewonnen, aber Carsten, wir kennen ja Borussia, wir kennen Heidenheim und wie es laufen kann. Lucien Favre sagte immer 2:0, das gefährlichste aller Ergebnisse, aber das wurde es diesmal nicht.
Ganz genau, vielleicht noch ein Wort zu Ngumu und seinem Tor. Ich habe es ja ein Tor der Marke Lieblingstor. Also ich fand es richtig klasse, weil der Ball dann eben auch von der Unterkante der Latte dann ins Netz rein donnert. Und ja, die Schusshaltung, also ne, mit dieser Hüftbeweglichkeit, da könnte er ja fast beim Elvis Presley Double-Wettbewerb mitmachen, so den Hüftschwung.
Da weiß man, warum es Hüftbeuger heißt.
Hüftbeuge,
ne?
Genau. Also der Hüftbeuger ist offenbar nicht verletzt bei Ngumu und der Kerl hat gerade richtig Spaß. Also ich muss sagen, für mich ist er einer der großen Gewinner bisher des Jahres 2025. Man hat ihn ja im Grunde schon abgeschrieben, müssen wir ja zugeben, wir auch schon. Und jetzt dreht er plötzlich auf und man muss ja sagen, wenn er so weitermacht und der Honorar wiederkommt, dann muss er, Leone, sich schon ein paar Gedanken machen, ob er den ohne weiteres rausnehmen kann. Honorar wird sicherlich die Nummer 1 bleiben auf der Seite, aber da ist der Abstand doch deutlich kleiner geworden und das wird den Trainer freuen. Er hat ja immer, genau wie Manager Roland Wirkus auch gesagt, ja, dann beim Ngumu, da kommt noch was. Der hat so seine versteckten Talente und man muss sagen, er hat sie lange Zeit wirklich richtig gut versteckt. Aber jetzt diese Geschwindigkeit, den Speed, den er wirklich optimal einbringt und ich finde, er ist auch standhafter geworden. Wenn es mal einen Zusammenprall mit Gegenspielern gibt, dann bleibt er wirklich standhaft und behauptet den Ball, schirmt ihn ab und geht dann auch immer wieder diese Wege rein, wie jetzt auch bei dem Tor, hat das ja richtig eingefordert und man hat das in Stuttgart ja auch gesehen, er ist offenbar ein Experte für schöne Tore, das kommt jetzt auch noch dazu, sieht man ja ganz gerne und ja, also der Ngumu, der wird mit Sicherheit auch Druck auf Honorar ausüben, wie gesagt, der hat lange gefehlt und muss erstmal wieder zurückkommen und ansonsten, ja, Heidenheim ist im Moment angeschlagen, aber Gladbach ist eben auch richtig stark und selbstbewusst und das ist für mich der entscheidende Unterschied zum vergangenen Jahr.
Ja, du hast es angesprochen, dass Borussia das auch sehr souverän verteidigt hat, nicht viel zugelassen. Die größte Chance ist nominell der Abstauberversuch nach dem Freistoß an die Latte. Das war natürlich schon gefährlich, aber wir wissen ja, so ein Freistoß per se geht erstmal gar nicht so häufig rein, wie man meint. Und irgendwie wurde das Ding auch abgepfiffen, aber es taucht trotzdem in der Statistik auf. Naja, und ne, darüber hinausgehend, nichts über 0,17 Expected Goals und ganz interessant, Borussia hat einen Vereinsrekord aufgestellt. Ich habe direkt hier in der Liste gesehen, irgendwie sind da sehr viele geblockte Schüsse und habe in unsere schöne Datenbank geschaut. Also seit Beginn der Datenaufzeichnung hatte Borussia noch nie so viele Schüsse geblockt, nämlich 12 an der Zahl. Und allein 4 davon, Nico Elvedi, auch in der besagten Szene, er fand ich auch wieder wirklich ein richtig gutes Spiel. Und ja, Carsten, wir wollen doch nicht die Aufstellung vorwegnehmen, aber gehört ja auch zu diesem Spiel, dass es gegen Mainz noch mehr auf Nico Elvedi ankommen wird, denn sein Nebenmann in der Innenverteidigung und der noch weiter rechts, nämlich Joe Skelly, die werden gesperrt sein. Jetzt hat es gleich beide auf einmal erwischt, nachdem so viele Wochen Spieler vorbelastet waren. Gut, Itakura jetzt nicht so lange, aber Hack und Skelly ja schon sehr lange. Jo, jetzt gleich 2 Sperren auf einmal und bei Itakura war es irgendwie unnötig, oder? So ein Gerangel kennt man gar nicht von ihm. Ich will jetzt nicht sagen, er wollte jetzt auch mal diese Sperre bekommen, aber ja, das ging dann recht flott.
Ja, wie gesagt, Skelly, bin ich bei dir. Skelly hat einen Konter unterbunden in der 6. Minute schon. Das wäre möglicherweise nochmal gefährlich geworden. Also da muss man sagen, das war schon im Sinne des Erfinders. Ja, und Itakura für so einen erfahrenen Spieler, der weiß, dass er 4 gelbe Karten hat, dass die Sperre droht, dass ein Spiel gegen Mainz ansteht, dass er unangenehm sein wird. Mainz gehört ja wirklich zu den Mannschaften der Stunde. Da sollte man sich sowas dann einfach schenken und sich gar nicht auch provozieren lassen oder irgendwas. Also das ist schon nicht ganz so geschickt gewesen. Aber das ist ja auch eine andere Geschichte, über die wir gleich im Rahmen der Aufstellungsdiskussion dann sicherlich sprechen werden. Gerardo Seoane, ich habe ihn später eben drauf angesprochen. Lukas Ulrich musste ja zur Pause dann auch angeschlagen raus. Zwar gab es Entwarnung, aber man weiß nie, was dann am Ende noch kommt in dieser Woche. Theoretisch könnten 3/4 der Viererkette ausfallen. Und das wäre natürlich schon plus Rocco Reitz, plus Franck Honorar, plus Moritz Nicolas ist schon ein ganz schönes Brett an Stammspielern, das nicht fehlt. Aber Seoane sagt, wir können das auffangen. Dazu, wie gesagt, später mehr. Aufgefangen haben die Gladbacher mit diesen Blocks, würde ich mal sagen. Das war ja sozusagen Amtshilfe so ein bisschen für, und damit sind wir vielleicht bei der anderen Personalie, für den jungen Torwart, den neuen Rekordhalter in der Bundesliga, Thiago Pereira Cardoso. ist der jüngste ausländische Torwart, der in der Bundesliga jemals gespielt hat. Er hat den Vorzug bekommen von Tobias Sippel. Und ich fand, die Mannschaft hat ihn unglaublich gut unterstützt, hat wirklich alles versucht, damit er nicht riesengroß unter Druck gerät. Das hat auch super geklappt. Und damit hatte der Bursche einen ganz tollen Einstand, 0-0 gespielt und gewonnen vor allem. Das ist doch mal was. Und wir haben viel diskutiert im Vorfeld. Tut er es oder tut er es nicht? Der Seoane, nimmt er den Sippel oder nimmt er den Pereira Cardoso? Und Yannick, im Endeffekt, also als wir morgens gegen Heidenheim gefahren sind, kam das ja im Internet schon auf, dass er spielen wird. Mich hat es nicht überrascht, weil für mich war es auch die einzige klare und logische Lösung.
Ich weiß, wir hatten ja diese Debatte, die haben wir auch hier sehr ausgiebig geführt im Dezember, als es darum ging, sollte Niklas wieder eingewechselt werden und warum nicht. Ich fand, jetzt war eigentlich gar keine richtige Debatte nötig, weil so unter der Woche sich irgendwie alle schon einig waren. Und ich glaube, das hat vor allen Dingen auch einen inkludiert, nämlich Tobias Sippel. Du hast gesagt, Vorzug vor Tobias Sippel. Man könnte wahrscheinlich auch sagen, den Vorzug von Tobias Sippel, der jetzt da sicherlich keinen konkreten Rückzieher gemacht hat, aber schon auch Bereitschaft signalisiert hat, hey, ich trage das hier voll mit, fast schon in einer Art Torwarttrainerrolle, also Spieler-Torwarttrainer, so nennt man das dann, einfach die Zukunft ins Tor zu stellen. Und die Entscheidung hat dann Trainer Gerardo Seoane eben federführend getroffen und ich finde es auch genau richtig. Und ich glaube, jetzt hat man auch gesehen, was das einfach dann vielleicht oder man wird vielleicht sehen, im besten Fall, was sowas bewirkt, weil das ist einfach jetzt eine Riesenerfahrung für so einen jungen Torwart, der noch nicht mal 19 Jahre alt ist, dem seine Kollegen sehr leicht gemacht haben. Und man hat ja dann auch an den Szenen gesehen nach dem Spiel, wie Tobias Sippel im Prinzip als erster Pereira Cardoso um den Hals fällt, wie er sich von den Fans feiern lassen darf. Und ich meine, so ein 0-0 beim Debüt, das hat ja nicht mal Marc-André Ter Stegen geschafft.
Nee, dem hat der FC Köln einen reingetan, beim 5-1 damals. Allerdings vielleicht einer der wichtigsten Siege der jüngeren Vereinsgeschichte, das muss man sagen. Hatte dann noch eine andere Dimension als dieses 3-0 in Heidenheim. Aber Cardoso sogar jünger als Ter Stegen bei seinem Debüt. Also da kommt viel zusammen und ich glaube, der wird diesen Tag nicht vergessen. Also er ist zwar schon luxemburgischer Nationaltorwart, hat 3 Länderspiele, aber ich glaube, so ein Spiel in der Bundesliga, dann auch noch so in so einem kleinen Stadion. Ich glaube, ein Vorteil für ihn war auch die Platzwahl. Er hat in der ersten Halbzeit ja dort gespielt, wo die ganzen Gladbach-Fans standen. Also ich glaube, wenn in der ersten Halbzeit direkt vor der Heidenheim-Heimkurve, dann wäre es nochmal eine andere Nummer gewesen, weil die machen ja schon ganz schön Rabatz, zumindest so lange, wie es noch so aussah, als könnte Heidenheim irgendwie an dem Spiel teilnehmen. Nachher war es dann doch auch deutlich ruhiger. Aber ich glaube, das war schon ein Vorteil, dass er eben seine Fans in Anführungsstrichen im Rücken hatte und die halt auch wirklich hinter ihm gestanden haben, im wahrsten Sinne des Wortes einerseits, aber auch eben mental hinter ihm gestanden haben. Also da hat alles gepasst und wie gesagt, für mich die Art und Weise, wie die Gladbacher verteidigt haben, das war eine richtige, klare Geschichte, wo man sagen kann, ja, das ist auch Teamgeist. Einfach alles abzublocken, einfach sich immer in die Schüsse zu werfen, wohl wissend, dass da eben ein junger Torwart drinsteht, der das halten kann, keine Frage, der richtig gut halten kann, aber man will ja gar nicht diesen Druck aufkommen lassen. Er hatte eine Flugparade dann zu erledigen, kurz vor der Pause, war auch wichtig, dass er daran gekommen ist an den Schuss von Mainka und hat ansonsten wirklich immer sicherer agiert, hat wirklich da richtig gut gestanden, muss ich sagen. Und ja, das hat eigentlich die ganze Geschichte abgerundet. Und nachher dann eben alle zu ihm, haben ihn beglückwünscht. Er wollte dann gar nicht so vor die Fans an der Kurve, wollte gar nicht so im Mittelpunkt stehen, wurde dann im Grunde von Tim Kleindienst nach vorne gezogen. Der ist ja sozusagen der Partyorganisator dann bei diesen Situationen vor den Kurven und hat dann auch das richtig genossen. Freut mich ganz einfach. Freut mich für den jungen Mann, für den Torwart, der so einen tollen Einstand hatte, freut mich aber auch für das gesamte Torwartteam. Und Uwe Kamps, der Torwartmacher, der Gladbacher, war auch vor Ort, hat ihn dann nach dem Spiel in Empfang genommen. Also da hat Gladbach auch Einheit präsentiert und ich glaube, das ist etwas, was diese Saison auch auszeichnet. Die stehen wirklich alle eng zusammen, die Borussen.
Ja, das hat man da gesehen und genau, das gemeinschaftliche Verteidigen, das Solidarische, wie Trainer Gerardo Seoane immer sagt, das ist auch so ein Muster der Saison, denn man muss sagen, Insgesamt gibt es ja dann doch immer mal ein paar Spiele, wo Gladbach zu viel zulässt, aber in den Spielen, wo es nicht so ist, da ist dann einfach auch die Siegwahrscheinlichkeit sehr groß, da zieht man dann, wie man auf Neufußballdeutsch sagt, die Spiele in der Regel, so war es jetzt auch in Heidenheim, ja, wenn man natürlich selber direkt eine große Chance hat und die nutzt, dann ja, ist die Siegwahrscheinlichkeit nochmal höher, das ist eben sehr wichtig und das zeichnet wirklich die Mannschaft aus, auch in jeder Konstellation, sodass man sich dann eigentlich jetzt mit Blick auf Freitag auch keine Sorgen machen muss, wenn da hinten Spiele ausfallen. Ich meine, Marvin Friedrich hat es ja auch zu Genüge nachgewiesen, dass auf ihn Verlass ist. Luca Netz hat eigentlich auch einen Schritt nach vorne gemacht, konnte er jetzt zuletzt nicht zeigen, weil Lukas Ulrich halt jede Woche einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja, und Stevie Leiner, klar, dessen große Zeit in Gladbach ist sicherlich nicht mehr, aber trotzdem reicht es ja, um auch noch ein paar Spiele zuverlässig zu erledigen. Hat ja dann auch hinten raus immer wieder ein bisschen Spielpraxis bekommen. Und ja, das ist eben das Gladbacher Solidarprinzip, das sich auszahlt. Jetzt haben wir über das 3-0 noch, glaube ich, gar nicht gesprochen, oder? Den Schuss von Robin Hack, dass der, glaube ich, auch zeigt, dass Robin Hack vor allen Dingen so eine gewisse Vielfalt im Abschluss hat oder auch Vielseitigkeit. Er kann jetzt nicht nur die Abstauber, er kann nicht nur die Kontertore, er kann auch richtig gute Weitschüsse, hat er gegen Union Berlin schon die Latte getroffen. Jetzt ja so ein Schlenzer in die lange Ecke. Kevin Müller im Tor sah nicht optimal aus, aber ich meine, wenn er zumindest mal so gut kommt, dann kann der Torwart ihn nicht abfangen und muss runter. Hat Müller jetzt nicht hinbekommen, dann war er drin. Ja, und das dritte Hacktor, Carsten, da hatte dann der Schiedsrichter was gegen, zu Recht, denn es war eine Abseitssituation.
Jo, da hat Joe Skelly ein bisschen gepennt, hätte ein bisschen schauen können. Er stand eigentlich so, dass er nicht unbedingt diesen einen Schritt hätte weiter vorstehen müssen. Und dadurch dann eben, Hack hat schon die drei Finger hochgetan, hat wahrscheinlich insgeheim schon überlegt, wo lege ich den Ball hin, den man bekommt, wenn man einen Dreierpack schafft. Ja, aber wurde abgepfiffen, wäre dem Spielverlauf aber durchaus angemessen gewesen, ein 4 oder sogar ein 5-0, da war die Überlegenheit schon sehr groß, aber ja, Hack, klasse Tor, ich mag wirklich solche Tore, solche Tore, wie ein Gumo eins geschossen hat und eben auch diesen Fernschuss, Thomas Krulke hat es nachgeschaut, das war der erste Weitschusstor, das erste richtige Weitschusstor der Borussen in dieser Saison. Ich habe in der Vorwoche ja über Philipp Sander geschrieben, dass er einer ist, der dafür mal in Frage kommt. Er hat es auch versucht in der ersten Halbzeit, knapp vorbei geschossen, ist sicherlich ein anderer Schusstyp, einer, der mehr mit Wucht kommt, während Robin Hack halt, ja, das war ja fast schon ein bisschen Player-Style, Player früher immer von der linken Seite in die Mitte gezogen und dann die lange Ecke anversiert, so hat Hack jetzt auch gemacht, hat den Müller damit überrascht. Und ja, schöne Tore haben die Gladbacher insgesamt geschossen, muss man sagen. Alle drei mit dem Superpass vom Weigl, dann eben dieses eingeforderte Doppelpass unter die Latte, Hüftbeugertor vom Gumu und dann dieser schöne Drehschuss von Hack, wunderbar. Passte aber alles wirklich zusammen und Robin Hack, ja, ich glaube, der hat noch was vor. Und ja, generell die Borussen haben noch was vor, das muss man jetzt ganz klar sagen, weil das war ja auch eine Reaktion auf diese Heimniederlage gegen Augsburg, die viele schwierige Komponenten mitgebracht hat. Und Sevan hat es dann auch gesagt, das war genau die richtige Reaktion. Wir hatten in allen Spielphasen die richtige Antwort. Und das war die entscheidende Geschichte.
Im Prinzip hat der Mann unter der Woche gefordert, der so ein bisschen außen vor war jetzt in diesem Spiel. Wir hatten ja ein Interview mit Kevin Stöger, der wirklich auch gesagt hat, also erstmal hat er sich gewünscht, dass alle Borussia-Fans feiern dürfen, weil sie eben immer so zahlreich mit dabei sind. Das hat geklappt. Er hat sich aber auch gewünscht, dass die Mannschaft mal nicht nur eine sehr gute Hälfte spielt, sondern auch so 60, 70, 80 Minuten. Und ich würde sagen, das war schon nah dran an dem, was er da gefordert hat. Jetzt gab es so ein bisschen den gegenteiligen RP-Interview-Effekt. Wir hatten es ja vor Union Berlin, das Interview mit Lukas Ulrich, der dann gleich trifft. Jetzt das Interview mit Kevin Stöger. Du am nächsten Tag den Text, der quasi Stöger und Player fordert und wo Robin Hack der Leidtragende gewesen wäre. Ja, das war diese Woche mal ein bisschen anders. Da saß dann plötzlich der das RP-Interview geführt hat, auf der Bank. Und ja, Robin Hack hat sich sozusagen beworben für ein Interview, oder?
Der hat sich für vieles beworben. Es wurde sogar nachher, nach dem Spiel kurz diskutiert, ob er nicht mal ein Thema für die deutsche Fußballnationalmannschaft sein könnte.
Oder, ja, das geht aber immer schnell, oder?
Ja, wir sind doch in fluiden Zeiten. Also jetzt ist ja sogar der Woldemade von Stuttgart ein Thema. Also von daher, man muss es ausnutzen, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, man muss Nationalspieler werden, wenn es auf einen zukommt. Wer weiß, was mit dem Robin Hack passiert, aber er hat gerade natürlich auf seiner Position da doch einiges an Konkurrenz. in der Position. Also von daher warten wir mal ab. Er hat ohnehin gesagt, Robin Hack ist ja einer, der dann auch immer die ganze Sache sehr nüchtern betrachtet. Ist zwar ein emotionaler Typ, auch wenn er spricht, aber am Ende auch ein sehr realistischer Typ. Er hat gesagt, ich will jetzt erstmal hier in Gladbach meine Tore weitermachen. Ich habe jetzt wieder den richtigen Drive gefunden. Ich war am Anfang der Saison verletzt, dann hat mir ein bisschen was gefehlt. Jetzt bin ich wieder voll da. Jetzt weiß ich wieder, wie es geht, und das ist eine klare Ansage für die nähere Zukunft, und das passt alles zusammen, und was die Gladbacher ansonsten da auf den Platz gebracht haben, das war schon sehr reif, und das ist, glaube ich, das, was man aus dem Spiel auch mitnimmt. So ein Spiel so zu gewinnen nach so einer Situation, das hat dann schon was, und das zeigt auch, dass man ernsthaft mit Blick auf Freitag, über das Spiel werden wir gleich ausführlich sprechen im Detail, aber mit Blick auf Freitag sagen kann, das ist ein richtiges Duell um die Europaplätze mit Mainz. Mainz im Moment natürlich deutlich im Vorteil, aber Gladbach ist dabei, und Gladbach, das wage ich jetzt mal vorauszusagen, Gladbach wird auch dabei bleiben. Und da ist dieses Heidenheim-Spiel eine ganz klare Aussage, weil vergangene Saison, da hat man dann in der zweiten Halbzeit eben den Einbruch erlebt und es war wieder so typisch. Und jetzt ist es offenbar typisch für Gladbach, dass man nach Problemsituation in Berlin, Torwart fliegt, muss vom Feld, ist verletzt, man gewinnt trotzdem 2-1, jetzt gibt's dann den Rückschlag gegen Augsburg, man gewinnt das Rückspiel auch dann mit 3-0, gleicht auch das Ergebnis wieder aus. Einziger Wermutstropfen, man hätte was für die Tordifferenz tun können. Ja, und da, du hast es eben schon gesagt, Thomas Schwanscherer, wir haben über Ngumus Aufstieg gesprochen, über seine Entwicklung. Ja, Thomas Schwanscherer bleibt so ein bisschen die traurige Gestalt im Borussen-Universum im Moment. Alleine vor dem Tor, schöner Pass von Kleindienst, der vielleicht froh war, dass er keinen Assist bekommen hat. Aber ja, den darf man schon mal reinmachen, oder?
Ja, der ist jetzt auch wirklich im Minus, der Schwanscherer. Mittlerweile hat er schon einige Partien, die zu seinem Glück schon, das Hinspiel gegen Heidenheim war es tatsächlich, das war sogar gar nicht entschieden, aber der hätte auch doch 2-3, also wirklich 2-3 machen müssen. Er ist wirklich so hinten dran. Wir haben jetzt viele Namen genannt, wer dann für wen reinkommt und dass das irgendwie auch mal zu kompensieren ist. Das würde ich sagen, ist jetzt wahrscheinlich, lass mich überlegen, ja, würde ich mich fast festlegen, die einzige Position, wo man richtig Bauchschmerzen haben müsste, wenn jetzt Tim Kleindienst ausfallen würde und wirklich wochenlang Thomas Schwanscherer da vorne spielen würde. Da würde ich mich jetzt mal so festlegen, weil bei allen anderen haben wir auch schon die Gegenbeispiele gesehen. Und das einzige Gegenbeispiel bei Tim Kleindienst ist das 1-5 gegen Wolfsburg, obwohl das jetzt nicht primär an seinem Ausfall lag. Aber eben auch, ja, deswegen würde ich sagen, Thomas Schwanscherer wirklich, du hast gesagt, eine etwas traurige Gestalt.
Ich heb mal kurz den Finger hoch und sage, ich glaube, der wird gar nicht spielen. Ich glaube, Seoane würde Player vorne reinstellen.
Oder so, ja, genau. Das könnte sein. Ich würde sogar vielleicht Chiyo Fukuda reinstellen, weil ich bin mir relativ sicher, wenn der einfach 500 Minuten bekommt, dass er in den identischen 500 Minuten öfter als Schwanscherer treffen würde.
Also der klassischere Typ Mittelstürmer. Also ich glaube auch, die Reihenfolge könnte dann wirklich Player, Fukuda und dann Schwanscherer inzwischen sein. Also der sackt da doch immer weiter ab. Aber Player war ja der Diskussionspunkt unter der Geschichte, die ich geschrieben habe. Gab es da noch eine heftige Diskussion in Facebook, wie man darauf kommen könnte, diesen lethargischen Player da in die Mannschaft reinzuschreiben und dies und jenes. Player hat erstmal sein 200. Bundesligaspiel für Borussia Mönchengladbach gemacht und seinen 40. Assist. Und er hat auch ganz klar gezeigt, warum es richtig war, von Seoane ihn reinzubringen, weil er einfach mit seiner Art zu spielen, mit seiner Ballsicherheit nach vorne, auch in der Situation mit Ngumu und auch mit anderen Situationen, ich fand, er hat auch gut nach hinten gearbeitet, war sehr präsent in der Defensivstruktur. Also ich fand, Player hat ein richtig gutes 200. Bundesligaspiel gemacht. Das ist ja auch eine Hausnummer im Club der 200er, zu sein bei einem Verein wie Borussia Mönchengladbach, der Player. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass das eine Degradierung von Kevin Stöger war, sondern einfach eine taktische Maßnahme zu sagen, der Player ist in diesem Spiel für mich der Mann, der diese Pässe, das, was eben an Erfordernissen da ist gegen Heidenheim, besser auf den Platz bringt. Und man hat es auch später gesehen, du hattest, glaube ich, vor 2 Wochen oder vor einer Woche die Geschichte über Stöger gemacht, dass er mit jedem Pass versucht, irgendwie die Welt zu verändern. Und komischerweise hat er genau da diese Pässe wieder gespielt. Also ganz seltsame Dinge manchmal.
Aber Aber hat er im Interview gesagt, dass er das eigentlich realisiert hat, dass er das nicht machen sollte.
Ja, aber gut. Da scheint der Druck, wenn man dann eingewechselt wird, der selbstgemachte Druck vielleicht doch zu groß zu sein, jetzt hier dem Trainer zu überzeugen. Aber das muss er ja gar nicht. Ich glaube, er muss einfach akzeptieren, dass er nicht mehr beim VfL Bochum ist und dass dann Alassane Player ist und er mit ihm diese Position in einer gewissen Weise teilt als Zehner hinter den Spitzen. Ich bleibe nach wie vor dabei, immer auch eine spannende Geschichte, beide auf dem Platz zu haben, aber es geht eben um den Speed auf der Außenbahn und da ist natürlich Robin Hack auf der einen und Nathan Gumu oder eben Franck Honorat später ganz deutlich im Vorteil, aber...
Vor allen Dingen geht es auch um die Torgefahr, muss man mittlerweile sagen, denn da hinkt Kevin Stöger selbst beim Vorbereiten etwas hinterher, die anderen sind einfach effektiver.
So sieht's aus und bei Player ist einfach diese eingebaute Torgefahr, er bestätigt sie nicht immer, aber er hat eben jetzt auch wieder geliefert eine Torbeteiligung und Player ist für mich immer gefährlich. Eigentlich müsste man ihn auch immer aufstellen, aber er ist eben jetzt auch nicht mehr so, dass er eben 35 oder 34 Spiele am Stück in der Saison machen kann. Ein Pokalspiel hatte ich jetzt mal mit eingerechnet, wenigstens. Aber er ist einfach immer noch, finde ich, einer der besten Fußballer und wenn er gute Tage hat, dann macht es einfach Spaß, ihm zuzugucken. Bleibe ich dabei und bin jetzt gespannt, wie es dann am Ende gegen Mainz aussieht mit der Aufstellung, aber Player war für mich eine absolut richtige Entscheidung von Sioane, ihn zu treffen. Damit hat Sioane mit seiner kompletten Aufstellungsentscheidung ja richtig gelegen. Er wird ja oft kritisiert für seine Aufstellung und Cardoso ins Tor zu stellen, war eine richtige Botschaft in den Club hinein auch, an all die Talente hinein auch. Dann eben die Entscheidung für Player und auch den Hack drin zu lassen, hat alles gepasst, den Gumu in den letzten Wochen immer wieder zu unterstützen, den jetzt dahin zu bringen, da seine richtig guten Leistungen zu bringen. Also vieles richtig gemacht, auch seitens des Trainers. Auch das gehört dazu zur Wahrheit, dass eben Borussia Mönchengladbach wirklich ein richtiger Kandidat für die europäischen Plätze ist.
Genau, und ob es mehr wird als das Kandidatensein, das werden wir so schnell auch nicht rausfinden, denn es ist ja einfach wirklich eng in der Tabelle. Wir müssen dieses Rennen ja einfach jetzt also erweitern. Wir sind uns ja alle einig, dass also der Fünfte, der SC Freiburg, 3 Punkte Abstand erreichbar ist. Und wenn man das sagt, ist natürlich auch der Vierte erreichbar, der FSV Mainz mit 4 Punkten Abstand. Und naja gut, jetzt ist der Dritte 5 Punkte weg. Eintracht Frankfurt lässt federn. Klar, das ist ein weiter Weg, aber man muss ja wirklich sagen, von 3 bis 10, also... Das sind 8 Mannschaften, sind 7 Punkte, das ist ja Wahnsinn, wie eng das da beisammen ist. Ganz anders als letztes Jahr, da waren ja 4 Mannschaften oben mit einer Rekordpunktzahl unterwegs. Dementsprechend reichten dann sehr wenige Punkte für Platz 8, der nach Europa führte. Borussia hatte nur 5 Punkte weniger als Heidenheim, die es damals mit 42 geschafft haben. Und es sind aber noch 10 Spiele, das heißt, ja, da werden diesmal wahrscheinlich, also sehr sicher über 50 nötig sein für Platz 7, vielleicht sogar Mitte 50, aber Borussia hat aus den 10 Spielen, die jetzt noch kommen, eben ja 15 Punkte geholt. Wir haben ja mal gesagt, ja, das zu schaffen, sollte so das Ziel sein, dann wären es 52. Mal gucken, ob noch was on top ginge. Aber ich sag mal so, wenn wir uns die Entwicklung anschauen, seit jetzt mittlerweile 18 Spielen, muss man sagen, 18 Spiele, in denen Borussia 31 Punkte geholt hat, wenn man das jetzt so fortführt, und das ist der Mannschaft, wir haben es ja nun eruiert, zuzutrauen, dann ist da alles drin. Und was es wird am Ende, das wird man sehen. Aber ich finde, Carsten, allein diese Aussicht jetzt auf wirklich viele spannende und auch sehr relevante Spiele, die ist ja schon nicht schlecht, wenn man sich allein ansieht, dass man gegen den 4., 5., 6. und 7. noch zu Hause spielt. Also da kann man am Freitag jetzt auch mal schon beginnen, richtige Big Points zu holen in einem ja unverhofften Topspiel der Bundesliga.
Das muss man sagen. Also Mainz ist eigentlich die Sensation der Saison, das muss man ja sagen. Dieses 1:1 der Gladbacher im Hinspiel wurde von uns ja scharf kritisiert, zu Recht auch, weil die Gladbacher nicht immer optimal gespielt haben dort. Aber im Nachhinein ist das ja sogar ein wertvoller Punkt, weil in Mainz muss man ja erstmal punkten, offenbar in dieser Saison. Und
da war es das Duell 12. gegen 11. noch.
Ja, da sieht man auch, dass manchmal eine Saison auch sich erstmal entfalten muss. Gut, dass es sich bei Mainz dann so entfaltet, das ist schon beachtlich. Aber Yannick, vielleicht machen wir jetzt mal kurz den Break und sagen, wir reden jetzt über Mainz und ziehen das Ganze dann vielleicht auch an der Aufstellung auf, an der Gladbacher Aufstellung, und gucken dann nochmal genau auf den Gegner. Und zu diesem Anlass würde ich sagen, spielen wir unseren Jingle ein. den Aufstellungsjingle. Hier ist er.
Aufstellungstipp.
Und sprechen jetzt über die Aufstellung, über das Tor. Yannick, also ich glaube, es gibt den einen oder anderen Borussen-Fan, der gerne den Cardoso, Pereira Cardoso wiedersehen würde, aber das ist Utopie. Jonas Omlin, so er sich nicht noch verletzt in dieser Woche, wird am Freitagabend wieder im Tor stehen. Das ist, hat Sioane auch klar angekündigt und das ist auch korrekt so, finde ich.
Ja, genau. Also es ist Utopie. Irgendwie ein schöner Gedanke ist es trotzdem. Aber ja, es ist halt auch jetzt nicht so, dass Logan Bailly und Christopher Heimeroth zur Disposition stehen, wie damals bei Marc-André Ter Stegen, sondern ja, es ist eben so, dass der de facto Kapitän, der nur noch die Nummer 2 ist, jetzt wieder die Nummer 1 sein kann, weil die Nummer 1, die sich den Status verdient hat, eben noch lange ausfällt, Moritz Nikolas. Und ja, dementsprechend wird wahrscheinlich sogar Tobias Sippel wieder auf der Bank sitzen. Ich bin gespannt bei Thiago, ob er vielleicht jetzt auch mal in die U23 so richtig befördert wird. Denn auch wenn da Max Brüll und Maximilian Neutgens das zuverlässig machen, die beiden sind ja bei allem Respekt nicht Borussias Zukunft im Tor. Ihnen ist ein Weg zuzutrauen, vielleicht nochmal so in die dritte Liga, wie man es jetzt auch bei Jonas Kersken sieht, der da echt ein richtig guter Torwart geworden ist. Aber konsequent wäre es da, diese Beförderung, diesen Zwischenschritt hinzulegen. Aber das geht eben nicht die Aufstellung für Freitag, deswegen klare Sache, Jonas Omlin kommt zurück, aber ist auch ein bisschen in der Pflicht, jetzt mal die Zuverlässigkeit auszustrahlen, wie es andere gemacht haben.
Ja, natürlich, also er wird jetzt an der Messlatte, die Moritz Nikolas gelegt hat, gemessen werden und Sioane hat klar gesagt, wir haben zwei Torhüter mit dem Nummer 1 Potenzial und ja, da sollte Omlin dann jetzt auch klar machen, dass sein Trainer recht hat. Und gegen Mainz einfach eine gute Leistung bringen. Das wird nötig sein. Die Mainzer sind extrem gut aufgestellt in der Offensive mit Burkhardt, mit Amiri. Zwei, finde ich, Spieler, die da vieles bewegen und auf die man immer achten muss. Amiri mit seinen Standards und ja gut, und Burkhardt ist einer, neben Tim Kleindienst vielleicht im Moment, ist der beste deutsche Stürmer nach Toren, aber auch
ja, Typ. Nach her. Torquote auch, also die ist doch deutlich über der von Kleindienst die Saison.
Genau, und wird ein spannendes Duell, dem werden wir uns ja auch noch widmen textlich, aber ja, Omlin muss einfach gut halten, Punkt. Und das ist auch der Anspruch, den man an einen Schweizer Nationaltorwart haben darf, dass er in einem Bundesligaspiel eine gute Rolle spielt und das wird er auch tun, da bin ich mir relativ sicher. Er hat natürlich eine lange Pause gehabt, das ist klar, hat sich dann selber nochmal rausgenommen mit seinem Platzverweis. Ich hatte ganz kurz mit ihm gesprochen in der vergangenen Woche, da sagt er, boah, ich bin froh, dass es nur ein Spiel ist und ich nicht schon wieder länger warten muss. Also, ne, er ist jetzt angesagt, auch in der Pflicht und das ist auch gut so. Und ich glaube, er nimmt die Herausforderungen auch an. Die Abwehr, Yannick, du hast es im Grunde schon gesagt, die stellt sich dann ja selber auf. Oder hast du irgendeine schräge Idee mit Kia Rodia?
Nee, die wäre wahrscheinlich so schräg, aber ich meine, Marvin Friedrich, ich habe jetzt parallel gerade mal nachgeguckt, ist halt Borussias Mister zuverlässig in der Saison, muss man sagen, mit ihm 0,95 Gegentore pro Spiel. Der nächstbeste ist Tim Kleindienst mit 1,24, gut, Thiago jetzt mal ausgenommen, mit 0 Gegentoren, aber das ist eben dieses eine Spiel. Also da muss man sich ja gar keine Gedanken machen. Der wird da zuverlässig hinten verteidigen. Natürlich, ne, Mainz hat, wenn jetzt Viper nicht spielt, nicht so diesen großen Zielstürmer, sondern ist da relativ beweglich vorne mit Paul Nebel auch noch, der eine sehr gute Entwicklung macht. Aber dennoch, da muss man sich keine Gedanken machen. Das ist Borussia in der Lage aufzufangen auch, indem man dann auch schaut, okay, man steht vielleicht nicht ganz so hoch. Deswegen ja, klare Sache. Und was hinten links angeht, ja, vielleicht sagt man sogar, Mensch, wenn Lukas Ulrich sich jetzt ein bisschen schwach fühlt oder eine Verletzung droht, dann kann man ja guten Gewissens auch Luca Netz bringen, wenn man dann, sobald Ulrich irgendwie sich wieder gut fühlt, sagt, nee, der hat halt gerade die Nase vorn, der kommt wieder rein. Deswegen, also würde ich jetzt fast sagen, unabhängig davon, wie dramatisch es jetzt ist bei Lukas Ulrich, die Angeschlagenheit, vielleicht einfach sowieso mal sagen, Luca Netz kriegt die Chance.
Ja, ich glaube allerdings, wenn Ulrich fit ist, wird er auch spielen, weil das hat er einfach auch verdient, jetzt dieses Vertrauen zu haben. Aber da gebe ich dir 100% recht, bevor man irgendwas riskiert. Und das war ja auch der Grund, warum er zur Pause rausgegangen ist. Auch da muss man ja sagen, da hat er selber angezeigt, da kann zeitnah was kommen. Da will ich gar nicht erst wieder rausgehen, weil dann hat man dann irgendwo mittendrin das Problem, vertut ein Wechselslot, riskiert möglicherweise eine schwerere Geschichte. Also von daher auch für so einen jungen Kerl Hut ab, dann einfach auch klar die Geschichte so zu sehen und sich dann selber auch so ehrlich zu sein, zu sagen, es ist vielleicht besser, wenn ich jetzt rausgehe. Für Luka Netz war es auf jeden Fall wichtige Spielzeit, die er bekommen hat, auch mit Blick auf den möglichen Einsatz gegen Mainz. Und nein, Luka Netz ist ja ein richtig guter Spieler. Es ist ein deutscher U21-Nationalspieler. Ein bisschen anderer Typ, ein bisschen flapsiger vom Spielansatz her als Lukas Ulrich, der doch ein bisschen aufgeräumter wirkt, gerade in der Defensivgeschichte. Luka Netz, du hast das ja auch mal geschrieben, finde ich auch eine gute Idee. Luka Netz wäre ja auch immer einer, den man mit Ulrich zusammen auf der Seite sich vorstellen kann, als Niklas beste Typ, einer, der von hinten nach vorne geht. Es gab ja in Gladbach schon Leute, die von vorne nach hinten gegangen sind. Denken wir an Bernd Kotzen jetzt zum Beispiel. Der vom Außenstürmer
ja,
zum
Marcel Janssen eigentlich auch Janssen, die ganze Jugend vorne gespielt, genau. Ja.
So, und das sind Situationen, wo ich sage, ne, Luka Netz hat ja auch schon mit seinen Assists gezeigt, dass er das alles kann. Aber das ist ja kein Spieler, wo man jetzt ein Riesenproblem bekommt im Vergleich zu Ulrich, wenn er reinkommt. Also von daher Viererkette, Leiner, Friedrich, Leiner vielleicht gerade auch gegen die Mainzer, einer, der mit seiner Robustheit da ganz gut aussehen kann und vielleicht dann auch die Gladbacher, die Mainzer ein bisschen kommen lassen, ein bisschen locken und dann aus der Tiefe heraus agieren können und dann passt das da hinten schon. Dann hat man ja auch mit Netz auf der linken Seite einen, der vielleicht den offensiveren Part spielt, dann tut es auch ganz gut, wenn der Leiner vielleicht ein bisschen defensiver denkt. Also diese Konstellation ist gut und ich glaube auch, dass, wobei Leiner, Erinnerung ans Hinspiel, Eigentor unterlaufen, aber das passiert ja auch nicht alle Tage. Und Marvin Friedrich, finde ich, ist wirklich einer, der wirklich in dieser Saison für diesen Teamgeist der Borussen steht. Er macht das richtig gut. Er tut einem ja fast immer so ein bisschen leid, wenn er dann die Serie von guten Spielen gemacht hat und dann sofort wieder raus muss, wenn Elvedi oder Itakura dann zurückkehrt. Aber das hat er akzeptiert, auch da Teamgeist, auch einer, der sich, finde ich, in dieser Saison ganz anders präsentiert als in der vergangenen Spielzeit, auch einer der Gewinner dieser Saison, auch wenn er nicht alle Spiele macht, aber ich glaube, er hat seine Rolle gefunden und wer weiß, was über die Saison hinauskommt, ne? Wenn Itakura, Elvedi dann möglicherweise nicht mehr da sind, dann wird er vielleicht auch sich durch diese Saison in eine ganz andere Situation reingespielt haben, aber gucken wir auf die Doppel-Sechs und Yannick, du bist kein ganz großer Freund von Julian Weigl, aber ich sage, was Weigl und Sander da in Heidenheim gespielt haben, war echt richtig gut.
Ja, ich bin ja, wenn er dann so ein Spiel macht, dann lobe ich ihn ja auch. Da bin ich jetzt nicht abgeneigt. Ich fordere nur mehr davon und sage, das ist auch, wir haben es im Tor gesagt, die Benchmark, die muss er erreichen. Mit dieser Passsicherheit, mit der Möglichkeit, auch nach vorne was zu kreieren und ja, defensiv war es auch gut. Nö, deswegen, also da bin ich sehr einverstanden mit und muss sagen, dass Philipp Sander ja es auch, klar, Augsburg war jetzt irgendwie in allen Richtungen so ein Ausnahmespiel, aber mit den Leistungen in Berlin und Heidenheim gezeigt hat, dass wir diese Neuhaus-Diskussion, die nach dem Frankfurt-Spiel aufkeimte, eigentlich nicht führen müssen. Eigentlich, ja, ist jetzt klar, solange Rocco Reitz raus ist, ist die Doppel-Sechs Weigel-Sander und meinetwegen ab in die Offensive und gar keine Diskussion.
Ja, finde ich auch, gibt keinen Grund. Und beide haben ja nun auch gezeigt, dass sie nach vorn was produzieren können. Alles gut und ja, vorne. Ich glaube, über die Außen müssen wir nicht diskutieren. Beide Torschützen, beide gerade im Flow, wäre ziemlich komisch. Gut, ich weiß, ich habe Stöger gesagt und Stadthack vor dem Spiel.
Vielleicht hast du ja einen gewissen Reiz gesetzt, das kann ja auch sein.
Ja, genau, obwohl der Reiz verletzt sich, habe ich selbigen gesetzt. Nein, aber ist ja gut so, wenn die Herrschaften unsere Sachen lesen und sich dadurch dann angespornt fühlen, ist es schön für Borussia, dann freuen wir uns für Gladbach.
Ja, aber letztes Jahr dachten wir manchmal, ah Mist, stimmt, sie müssen ja 11 aufstellen. jetzt hat man halt mehr Möglichkeiten auch mal.
Ja, ist doch super. Und ich finde, die Rolle, über die man einzig diskutieren kann oder die Personalie, ist tatsächlich die 10. Und ich würde sagen, gegen Mainz würde ich persönlich tatsächlich wieder Kevin Stöger den Vorzug geben, einfach aufgrund der Art, wie er spielt. Weil er dann vielleicht etwas nickliger ist, weil er vielleicht einfach dann auch diese Zweikampfhärte hat, die man vielleicht gegen die Mainzer noch ein bisschen mehr braucht, um da einfach auch Zeichen zu setzen. Und ich glaube, er hat auch noch was gut zu machen aus dem Hinspiel. Da hat nämlich Robin Zehntner seinen Freistoß entschärft. Der beste Freistoß, den Stöger für Gladbach geschossen hat. Damit das 1:2 aus Mainzer Sicht verhindert. Und ich bleibe ja dabei, irgendwann wird Stöger auch mal einen reinmachen. Aber generell, von der Art und Weise, wie er spielt, würde ich jetzt fast sagen, Stöger für Player wieder rein. Ansonsten vorne Gumu, Hack und, ja gut, Kleindienst müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, den rauszulassen. Das wäre wirklich sehr spooky, oder?
Ja. Keine Diskussion, aber tatsächlich auch bei der anderen Sache keine große Diskussion, weil ich auch gedacht habe, Kevin Stöger, gerade weil Mainz ja da mit Sano auf der Doppel-6 einen sehr umtriebigen Typen hat, mit Amiri, der von dort das Spiel macht, so ein tiefer Spielmacher ist. Ich glaube, da ist es auch gut, wenn da so ein sehr umtriebiger Anläufer in Kevin Stöger da ist. Das muss man ja sagen, dass das schon bemerkenswert ist, wie zwei, ja, in Stögers Fall ein offensiver Feingeist und in Kleindienst Fall ein offensiv Brachialer, was die einfach auch defensiv einbringen. Und ich finde, da wäre es gegen Mainz wichtig, Kevin Stöger zu haben. Alassane Player, oft nicht so der Joker-Typ, aber muss er dann vielleicht auch mal hinbekommen, je nach Spielsituation. Und ja, deswegen sehe ich da auch Kevin Stöger, einfach auch, weil er sich das in den Wochen davor verdient hatte. Du hast gesagt, ja, kann man gegen Heidenheim mitgehen, dass Player die bessere Wahl ist. Aber jetzt gegen Mainz würde ich sagen, Kevin Stöger. Vielleicht so den Ex-Spieler-Effekt auch mal nutzen. Vielleicht zahlt er sich auch mal bei Borussia aus, nicht nur gegen Borussia.
Jo, der Aspekt kommt auch noch dazu. Stöger hat ja relativ viele Ex-Vereine, muss man ja sagen. Aber glaube auch, dass das eine Mannschaft wäre, mit der man gegen Mainz gut aussehen kann und dass eben diese Breite, die Borussia dann doch im Kader hat, dazu führt, dass Ioane selbst bei so vielen Ausfällen, wie gesagt, bei Ulrich ist es ja spekulativ, aber da man einfach sagen kann, theoretisch könnte Netz ja auch spielen, wenn Ulrich da ist, ist das einfach eine Sache, in die sich Borussia auch reinentwickelt hat, durch die Sommertransfers, aber insgesamt haben ja auch Spieler einen Schritt nach vorne gemacht, das muss man ja klar sagen. Wie gesagt, Marvin Friedrich, für mich vergangene Saison einer der Faktoren, warum es nicht so lief, weil er eben so instabil war, wenn er gespielt hat. Jetzt ist er wirklich da, wenn er gebraucht wird. Nathan Gumu kommt jetzt tatsächlich mal an den Punkt zu sagen, ja, da kann man jetzt dann doch mal ein bisschen sehen, was die Gladbacher gesehen haben, als sie ihn verpflichtet haben. Er bekommt jetzt diese Sicherheit vor dem Tor, beziehungsweise hat auch diesen Drang und setzt seine Fähigkeiten wirklich nochmal ganz anders ein. Das sind ja Entwicklungen, die einige Spieler da gemacht haben. Der Sander ist jetzt richtig gut angekommen und Julian Weigl übernimmt jetzt auch die Verantwortung, immer mehr eben Bälle zu halten. Er ist ja so ein Spieler, da sieht man oft gar nicht, was er dann wirklich tut, aber gebe ich dir recht, das, was er jetzt gemacht hat mit solchen Pässen, wenn er die kann, dann darf er die auch ständig machen. Also, ja, er hat seinen Maßstab selber hochgesetzt. Muss er auch, hat den Anspruch, ein besonderer Spieler zu sein, bitte sehr weitermachen. Ja, und der Rest, Yannick, den müssen wir jetzt, glaube ich, noch in Zahlen gießen, indem wir unseren Tipp raushauen und da überlasse ich dir doch netterweise den Vortritt, wohl wissend, dass du wahrscheinlich das sagst, was ich sagen würde.
Oh, bin ich gespannt. Ich muss jetzt, der Gedankenprozess läuft noch. Ich habe parallel hier gerade eine interessante Tabelle erstellt und zwar hat Borussia jetzt ja gegen die letzten 7 der Tabelle, so kann man es inzwischen sagen, weil Bremen abgerutscht ist, jedes einzelne Spiel gewonnen. Nämlich 10 an der Zahl, das ist bemerkenswert, heißt aber auch so viele Punkte in den anderen Spielen kann es ja nicht gegeben haben, wenn schon 30 weg sind und deswegen habe ich hier die Tabelle der Plätze 3 bis 10 untereinander erstellt und da steht Borussia auf dem letzten Platz, sogar mit einigem Abstand, man hat eben erst ein Spiel gegen einen sogenannten direkten Konkurrenten gewonnen, das war in Stuttgart. Kurioserweise die beste Mannschaft in dieser Riege, haben aber auch schon 12 Mal gegen direkte Konkurrenten gespielt. Borussia eben 1 Sieg, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen, 8:17 Tore, 0,78 Punkte im Schnitt. das ist ein bisschen wenig. Sprich, mindestens einen sollte es geben gegen Mainz. Aber ich würde sagen, es ist jetzt auch mal Zeit für so ein gewisses Statement. Das klingt jetzt ja gar nicht so, Heimsieg gegen Mainz. Aber ist es ja nun mal. Es kommt nämlich der Tabellenvierte. An den kann man sich richtig ranrobben. Und da würde ich jetzt sagen, das ist eine Mischung aus Tipp und Forderung. Ein 2:1 für Borussia.
Ich sagte es ja.
Also doch.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, muss ich sagen. Mainz scheint ja einfach sehr unangenehm zu sein. Also haben da jetzt in Leipzig wieder einen hingestellt. Und ich sag jetzt mal, ich mach's jetzt mal ganz anders. Du hast gesagt, eine Forderung an Borussia. Ich verbinde meinen Tipp, der jetzt kommt, mit einer Forderung an dich. Denn es folgt ja nach Mainz, meines Wissens nach, das Spiel gegen Werder Bremen. Dort wirst du vor Ort sein. Und ich erwarte von dir den vierten Auswärtssieg in Folge. Und dann würde ein 2:2 gegen Mainz in Verbindung mit dieser Auswärtsstärke schon ganz gut aussehen. Man würde natürlich nicht an Mainz rankommen, aber eingedenk der Stärke der Mainzer in dieser Saison, der Unangenehmheit der Mainzer in dieser Saison, wäre das auch kein so schlechtes Ergebnis. Und finde ich auch ganz realistisch, 2:2, auch wenn es die Gladbacher nicht gern hören werden.
Ja, gut. Also entweder... Also zwei Tore Borussia auf jeden Fall, dann entscheidet es Mainz, dann entscheidet es vielleicht auch Jonas Omlin, ne? Ist ja dann vielleicht der den Unterschied machen kann, oder die neu formierte Defensive. Ja, darf man auf jeden Fall sehr gespannt drauf sein. Ein Freitagabendspiel im Borussia-Park ist ja doch immer auch was Nettes. Beim letzten Mal gab es ein 2:2 gegen Mainz zu Hause und ja, davor eine Niederlage. Die sollte es auf jeden Fall nicht geben. Ich denke, darauf können wir uns einigen.
Ja, definitiv. Also Gladbach hat jetzt schon einiges an Niederlagen zu Hause kassiert, 4 an der Zahl, hat auswärts dann aber so gut gepunktet, das wieder auszugleichen. Aber es reicht jetzt auch mit Heimniederlagen. Von daher sollte man jetzt gegen Mainz und bin natürlich auch bei dir eigentlich auch mal dieses Statement abgeben. Und das wäre ein Statement jetzt gerade die Mannschaft oder eine der Mannschaften der Stunde oder vielleicht die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga zu besiegen. Und ja, dann sage ich mal, das wird mit Sicherheit ein sportverbundenes Vergnügen werden am Freitag. Und das wünsche ich jetzt auch allen, die hier zugehört haben über fast 51 Minuten.
Ja, das ist ja aber normal. Nachspielzeiten werden immer länger. Aber ich würde sagen, jetzt pfeifen wir ab und dann wird nächste Woche darüber gesprochen, wie es gelaufen ist gegen Mainz. In dem Sinne, habt eine schöne Woche, feiert noch Karneval, wenn ihr möchtet und lasst es euch gut gehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschö.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de